Danke.
Oh. Das war doof.
Es passt weder zum Text noch zur Predigt, aber ich möchte es bis zum Ende des Gottesdienstes gesagt haben. Ihr singt wunderbar. Es ist so schön mit den Liedern und mit der Liedauswahl heute und mit dem Klavier und finde ich sehr, sehr, also es kann nicht jede Gemeinde und jede Kirche in der Welt damit rechnen. Ja, vor vielleicht 20 Jahren, als ich noch zur Schule ging, hat mir ein Buch Choosing Against War sehr gut gefallen. Das Buch ist vom Professor John Roth, einem amerikanischen Mennoniten aus den USA, und es geht um Pazifismus, gegen den Krieg wählen. In einer Reflexion über herausfordernde Situationen erzählt John von einer ganz konkreten Erfahrung mit Gefahr, Schutz von Menschen und Kreativität. John lebte während seines Studiums eine Zeit lang in Deutschland. Einmal saß er im Zug, vielleicht spät in der Nacht oder einfach in einer Situation, in der nicht viele Menschen in der Nähe waren. Mit ihm im Wagen saß ein Mann mit einer geistigen Behinderung und in der Nähe war eine Gruppe von Jungen. Die Jungen fingen an, sich über den Mann lustig zu machen und ihn zu schikanieren. Ich glaube, sie haben ihn auch körperlich bedroht und ihn angefasst. Ich habe die Geschichte nicht angeschaut wieder, als ich diese Predigt schrieb. John wusste nicht, was er tun sollte. Was kann man machen, wenn die Bedrohung von einer Gruppe ausgeht, die stärker ist? John hatte eine Idee. Er ging auf den Mann zu, nahm seine Hand und sagte, »Herr Müller, ich habe Sie gar nicht erkannt. Schön, Sie zu sehen. Hallo, lange nicht gesehen. Ich hoffe, Ihre Familie geht's gut?« Und er hat weiter so mit dem Mann geredet. Er fing einfach an, liebevoll und freundlich mit dem Mann zu reden. Die Jungen gingen verwirrt und ließen die beiden in Ruhe. Der Heilige Geist gab John in diesem schweren Moment diese Inspiration, die tatsächlich als Strategie im gewaltfreien Widerstand und in der Konfliktbewältigung wohl bekannt ist. Eine Art von Ablenkung. Manchmal richtet man sich dabei an das Opfer, nicht unbedingt an den Täter. Oder normalerweise richtet man sich dabei an das Opfer. Man tut etwas Überraschendes, woraufhin der Angreifer nicht sofort weiß, wie er reagieren soll und verwirrt wird. Ganz ohne Waffen konnte John so jemanden verteidigen. Genau diese Strategie sehen wir im Leben Jesu, in dem Bibeltext, den wir gerade hörten. Da gibt es eine Frau, die des Ehebruchs beschuldigt wird. Eine Menschenmenge versammelt sich, um sie zu steinigen. Jesus stellt sich dazwischen, aber er kämpft nicht gegen die Menschen. Die Situation ist auch für Jesus eigentlich eine Falle, denn die religiösen Lehrer wollen, dass er entweder dabei hilft, eine Frau zu töten, oder aber das mosaische Gesetz total ignoriert. Also was tut er? Er beugt sich vor und beginnt, in den Staub zu schreiben. Eine Überraschung. Das verändert die Situation, sodass die religiösen Lehrer nicht mehr diejenigen sind, die wissen, was vor sich geht. Doch sie bestehen weiterhin darauf, dass Jesus eine Antwort gibt. Also sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. In einer anscheinend ganz, ganz klaren Situation, du bist so oder so, du bist für das Gesetz und du tötest diese Frau oder du bist gegen das jüdische Gesetz, entwickelt Jesus eigentlich was Neues. Jesus ist oft in Situationen, wo etablierte Machtinteressen behaupten, die Welt ist so oder so und sie versuchen, Vorteil von der begrenzten Auswahl der Optionen zu nehmen. Wir sind eigentlich auch oft in solchen Situationen, vielleicht vor allem im Bereich Israel-Palästina. Und Jesus kann uns viel beibringen, wie wir damit umgehen. Jesus ist kreativ. Er bringt einfach eine neue Dynamik ins Spiel. Er schreibt weiter in den Sand, bis alle Angreifer der Frau in Sicherheit, die Frau in Sicherheit lassen und Jesus lässt die Frau unbelästigt gehen. Jesus hat auch unterschiedliche weitere Lehren zum gewaltfreien Widerstand. Er provoziert Disziplinarverstöße bei römischen Soldaten, prangerte Menschen an, die ihre Schuldner bis aufs letzte Hemd auszogen äußerte sich sehr skeptisch und kryptisch zum Thema Steuerzahlung für die Römer und griff den Handel im Tempel direkt an. Diese Geschichte mit dem Protest gegen eine Hinrichtung ist Teil eines größeren Musters in der Lehre Jesu. Nun möchte ich ein weiteres Konzept vorstellen, die schützende Präsenz. Protective Presence ist ein international bekannter englischer Begriff. Schützende Präsenz bedeutet, den eigenen Körper und den eigenen Status, den eigenen Wert als Mensch in den Augen eines Angreifers und der Welt dazu einzusetzen, um andere Menschen zu schützen, ohne dabei Gewalt anzuwenden. In der Geschichte von der Frau, die des Ehebruchs beschuldigt wurde, praktiziert Jesus schützende Präsenz. Und John tat dies auch in seiner Geschichte. Viel häufiger ist Jesus in der Bibel jedoch der Nutznießer schützende Präsenz. Jesus ist oft in Gefahr. In Nazareth Village, dem biblischen Dorfprojekt, in dem meine Frau Sophie und ich ein Jahr tätig waren, erzählten wir Besuchergruppen von Jesus, wie er in der Synagoge in Nazareth predigte. Die Menschen in Nazareth wollten einen kriegerischen Messias, der die Römer vertreiben würde und ein jüdisches Königreich wieder errichten sollte. Jesus, der sich natürlich in seinem Heimatdorf befindet, hält stattdessen eine kurze Predigt darüber, dass Gläubige, Nichtjuden in Gottes Gemeinschaft und Gnade aufgenommen werden. Wir lesen, dass die Gemeinde daraufhin versuchte, ihn zu töten und er durch die Menschenmenge hindurchging. Dies ist das erste von vielen Gelegenheiten, bei denen Menschen in den Evangelien versuchen, Jesus zu töten. Und tatsächlich handelt Jesus so, um sein eigenes Leben zu retten. Er wirkt hier nicht wie ein Opferlamm, wie in der Theologie so oft verstanden wird, das zum Sterben gesandt wurde. Bitte versuch doch einmal zu schätzen, bei wie vielen Gelegenheiten Menschen versuchen, Jesus zu ermorden. Würde jemand gerne raten? In der Schrift? Zwei Dutzend. Aha. Ja, es handelt sich um 15 Stellen. Also ja, schon in die Richtung. Sehr viele Stellen. In etwa der Hälfte dieser Fälle lesen wir, dass Jesus einfach durch die Menschen hindurch entkommt, wobei seine Anhänger in der Nähe sind. Und in der anderen Hälfte lesen wir explizit, dass seine Attentäter haben zu viel Angst vor der Menge um ihn herum oder dass die Menschen ihn aktiv beschützen. Erstaunlicherweise gibt es keine Darstellungen dieser Angriffe im Internet. Ich wollte euch ein Bild zeigen, um die Predigt interessant zu behalten, aber es kommt eigentlich nicht in der Theologie vor. Es wird selten besprochen. In jedem Evangelium lesen wir auch Geschichten, in denen religiöse Führer beschließen, Jesus zu töten. Also es gibt viel mehr Bedrohung. Es geht hier um eigentlich aktive Versuche. Darüber wird geredet und die Menschenmengen wissen, der ist bedroht. Alles, was in den Evangelien stattfindet, findet in diesem Kontext von Drohungen statt. Auch in den Geschichten, in denen er einfach entkommt, muss man sich fragen, ob seine Unterstützer ihm auch tatsächlich geholfen haben, ohne dass es geschrieben wird. Solche Geschichten sind nicht oft vorbekommen in meinem Hören. Ich merke aber, dass die Arbeit mit Palästinensern, die wie ihre Vorfahren damals unter Besatzung leben, mich dazu bringt, schon viele biblische Geschichten auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Ich habe mir über diese Geschichte mit der Steinigung zum Beispiel nicht so viele Gedanken gemacht. Jetzt aber, da eine Freundin von mir selbst Opfer einer Steinigung wurde, werde ich immer daran denken. Ich habe Albin Buriel über Church and Peace kennengelernt. Albin unterrichtet gelegentlich am katholischen Institut in Paris, ist Christen aus Frankreich und war eine lange Zeit in verschiedenen Konfliktgebieten tätig. Ihr akademischer und beruflicher Schwerpunkt liegt auf Kunst und Bildung. Sie engagiert sich für Kunst mit dem Ziel der Traumabehandlung und der Unterstützung von Kindern, sowie für zahlreiche Gemeinschaftskunstprojekte. Sie unterhält zahlreiche weitere Kontakte im französischsprachigen Raum sowie im Nahen Osten, kam jedoch im November 2024 zur Arbeitsgruppe bei Zelt der Völker. mit mir dazu, gemeinsam mit einer anderen Französin, und arbeitete dort 6 Wochen lang ehrenamtlich, manchmal als eine von nur 2 oder 3 Freiwilligen auf dem Hof. Es geht hier um eine Farm in der Nähe von Bethlehem, wo eine christliche Familie versucht, auf dem eigenen Land zu bleiben. Letzten Herbst habe ich Alban wieder geschrieben und gefragt, ob sie daran interessiert wäre, wieder als Freiwillige in Israel-Palästina zu arbeiten. Und insbesondere, ob sie einen Einsatzort in Betracht ziehen würde, an dem ein erhöhtes Risiko besteht. Bei unseren Besuchen in Israel-Palästina haben unsere Reisengruppen Kontakte zu jüdischen Aktivisten geknüpft, Israelis, die auf palästinensischen Bauernhöfen und in palästinensischen Dörfern leben oder ein paar Tage verbringen, um die Menschen dort vor Siedlern und vor der Armee zu schützen. Einige dieser Gruppe haben Freiwillige zu sich eingeladen, und ich dachte, jemand mit Erfahrung wie Alban wäre eine gute Kandidatin für diese Arbeit. Sie war begeistert und sehr interessiert, und sie verbrachte im Januar dieses Jahr 3 Wochen auf Bauernhöfen und in Dörfern in der Nähe von Jerusalem. Die Organisation, mit der sie war, heißt Torat Zedek, die Gerechtigkeit der Torah, und wird von einem Rabbi geführt. Alban reiste als Freiwillige dorthin. Am Abend des 17. Januar war Alban mit einer Gruppe von Freiwilligen unterwegs, um in einem Dorf namens Muhmas Nachtwache zu halten. Später erfuhr ich, dass diese Gruppe aus 5 palästinensischen Wachleuten, Alban und einem jungen jüdischen Freiwilligen aus Amerika namens Jacob bestand. Später wurde mir auch klar, dass dieses Dorf eigentlich nur 5 Kilometer von dem Krankenhaus entfernt liegt, in dem meine Frau Sophie in Ramallah geboren wurde, in Palästina, während ihre Eltern 7 Jahre lang dort lebten, in Jerusalem. Alban schickte mir eine schöne Nachricht mit einem Foto ihres Abendessens, bevor sie ins Bett ging, ungefähr 9 Uhr. Später am Abend erhielt ich dann eine unübliche Grußnachricht von Oded, Albans Koordinator. Ich schrieb ihm, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei. Es war nicht alles in Ordnung. Siedler griffen Muhmas in einem Pogrom an. Pogrom ist übrigens der Begriff, den sowohl israelische Offiziere als auch Aktivisten für diese Art von Siedlerangriffen verwenden. Alban wachte auch, als sie draußen Lärm hörte. Sie ging hinaus und sah 15 maskierte Männer, die den Hügel hinunter auf sie zukamen. Da sie aus der palästinensischen Richtung des Dorfes kamen, hielt sie sie für Palästinenser und sie sagte, ich bin eine der Freiwilligen hier. Als sie bedrohlich wirkten, versuchte sie reinzugehen. Viele von ihnen bewarfen sie mit Steinen. Einer warf sie zum Boden und schlug 10 bis 15 Mal mit einem Brecheisen auf sie ein. Die Siedler brannten das Auto der Freiwilligen und mehrere Häuser nieder und schlugen viele Menschen, einige davon sogar schwerer als Alban, auch der Jude Jacob aus Amerika. Alban war vor allem in großer Gefahr, weil sie ihr Handy holen wollte, das ihr neben dem Auto aus der Tasche gefallen war. Als sie es holte, forderte ein Siedler auf sie, sich sofort vom Auto zu entfernen. Und kurz nachdem sie sich entfernt hatte und zurück in das Haus gelaufen war, in dem sie sich befand, explodierte der Benzintank. Der junge jüdische Freiwillige aus Amerika half ihr bei der Flucht. Sie hatte zu viel Angst und war wie gelähmt, doch Jacob half ihr und nahm sie mit. Er gehörte zu den am schwersten Verletzten. Ein Siedler hatte ihm den Schädel gebrochen. Es ging ihm und es geht ihr leibhaft wieder ganz, ganz gut. Sie sind total genesen im Krankenhaus. Auch Alban hat sich, soweit ich das beurteilen kann, sehr schnell und gut erholt. Als ich mich mit ihr telefonisch unterhielte zum ersten Mal, als sie im Krankenhaus war, sagte sie, dass es so ein Albtraum gewesen war, man könne sich gar nicht vorstellen. Aber schon am nächsten Tag war eines der ersten Dinge, die sie mir sagte, wow, ich kann wirklich nachempfinden jetzt, wie es für so Palästinenser ist, die diese täglichen Angriffe, über die wir in den Nachrichten lesen, erleben. Diese Erfahrung hat sie nicht dazu gebracht, sich aus dieser gesamten Geschichte zurückzuziehen, sondern zu Liebe, Mitgefühl und Handeln geführt. Im September mache ich eine Tour in Frankreich mit Alban, bei der sie über ihre Geschichte erzählen wird. In den Evangelien wird Jesus in mehreren Kapiteln angegriffen und er wird hingerichtet und ist sogar 3 Tage lang tot. Das ist Teil der Geschichte, ein wichtiger Teil zumal. Was davor und danach geschieht, macht aber den größten Teil der Geschichte Jesu aus. Wir sollten uns nicht überwiegend mit dem Bösen beschäftigen. Wir sollten uns nicht davon überwinden lassen, sondern das Böse mit dem Guten überwinden, lesen wir. Ich sehe viel zu oft eine lähmende Hoffnungslosigkeit, in der man nur über die Gewalt, über den Hass, über die schlechten Situationen redet und nie über den Mut, die Liebe und die guten Taten, die in allen hässlichen Situationen auch geschehen. Die Gewalt gegen Alban war nur von kurzer Dauer, doch die daraus resultierenden Schritte und Veränderungen werden ihr ganzes Leben prägen. Es wird sich viel daraus ergeben und es hat sich schon viel daraus ergeben. Das französische Konsulat hat eine Beschwerde eingereicht. Siedler wurden verhaftet, vielleicht nur für eine kurze Zeit, für einen Tag, aber trotzdem. Der Staatsanwalt von Paris hat meinem Verständnis nach eine Untersuchung von Seiten Israels abgelehnt und untersucht selbst den Fall von Alban. France Inter, der größte öffentlich-rechtliche Radiosender Frankreichs mit 7 Millionen Zuhörern, hat Alban interviewt und sie haben das Interview einen Tag lang alle paar Stunden ausgestrahlt. Und Alban erhielte Nachrichten und E-Mails von Freunden aus ganz Frankreich. Es gab bereits zahlreiche Artikel, ich glaube jetzt vielleicht 20, speziell über den Anruf und Dutzende weiter, die über ihren Beitrag etwas berichten. Sie wurde bereits mehrfach eingeladen, darüber zu sprechen und gemeinsam mit anderen französischen Kontakten bei Church and Peace planen wir eine Reihe von Veranstaltungen. Es ist empörend, dass Siedler Menschen aus aller Welt angreifen, verletzen und möglicherweise sogar töten können, weil sie sich bei Palästinensern aufhalten. Deutlich schlimmer sind natürlich die täglichen Verbrechen, die Siedler begleitungslose Palästinensern antun. Es ist empörend, dass ihr von jemandem, der Frankreich vertritt, gesagt wurde, sie solle über ihre Geschichte schweigen, weil sie in Frankreich Hass erfahren könnte. Könnt ihr euch vorstellen, was wäre, wenn 15 französische Männer eine junge Israelin mit Steinen bewerfen und sie mit einem Brecheisen schlagen würden? Würden die Angestellten in der israelischen Botschaft ihr sagen, sie solle darüber schweigen, wie die Franzosen sagten der Alban? Wie viele Zeitungen in aller Welt würden über diese Geschichte berichten? Das wäre schon ein Skandal. Und jetzt, so soll es auch sein mit Albans Geschichte. Ich kehre aber zur Geschichte Jesu zurück. Es gibt noch eine weitere Geschichte in den Evangelien, in der Jesus angegriffen wird. Und tatsächlich beginnt diese letzte Geschichte mit dem Wegfall von schützender Präsenz. Die Evangelien legen großen Wert darauf, dass die Jünger Jesus vor der Kreuzigung verlassen. Dieses Verlassenwerden ist schon selbst eine Geschichte von tiefgreifendem Verrat und Feigheit. Es ist eine große Schande. In der Menschengeschichte gibt es viel solche Schande, wenn Menschen allein gelassen werden, um geopfert zu werden, und wenn sie allein angegriffen werden, ohne solidarischen Beistand. Auch heute gibt es das. Ja, Alban hat einen Preis für die Verantwortungslosigkeit der Welt bezahlt. Ich mag sehr und ich verbinde sehr mit Alban das englische französische Wort Courage, Mut, Courage. Buchstäblich hieß Courage vor ewigen Zeiten, 1000 Jahren vielleicht, keine Ahnung, der Stand des Herzens. Wie ist dein Herz? In dem Fall von Alban muss ich aber an die heutigen buchstäblichen Bedeutungen dieser Worte denken. Age, Alter des Herzens. Das erste Mal, dass ich Alban eigentlich sah, nach dem Angriff per Zoom, habe ich sofort fast geweint. Teilweise schon, weil es einfach viel Emotion war, nach so viel Angst um sie. Aber eigentlich, was mir auffiel, war, sie sah 10 Jahre älter aus als vor ihrer Zeit in Muchmas. Aber man muss sich fragen, wenn sie und Jacob nicht dort gewesen wären, wären Palästinenser völlig ermordet gewesen. Die Siedler sind schnell nach der Begegnung mit ihnen geflohen. Wer weiß. Ja, böse Mächte sind los auf der Welt. Es sind aber nicht nur die bösen Mächte auf dem Weg. Es gibt immer Solidaritätsbewegungen, Netzwerke von Menschen füreinander und miteinander. Die füreinander und miteinander aufstehen, internationale Solidarität und Kreise, die anderen solidarisch beistehen. Es gab Alban und Jacob dort. Den ganzen Weg entlang, bis zur Geschichte Jesu, sehen wir schützende Präsenz in unserer christlichen Tradition. Wirklich zu den ersten Nachfolgerinnen neben Jesus auf dem Weg. Nachfolgerinnen wie Alban folgen heute diesem Beispiel Jesu trotz Gefahr und Verlust. Es ist auch kein hoffnungsloser Weg. Bei der Friedensarbeit zu sterben gibt's schon. Es gab MJ Sharp, es gab Martin Luther King, aber selten. Alban hat ein ganzes Leben voller Liebe vor ihr. Sie bringt Liebe anderen bei. Sie wird die Ungerechtigkeit in Israel-Palästina für Menschen schildern, die ihre Menschlichkeit sehen, auch wenn sie Palästinenser gar nicht als Menschen sehen können. Und ich glaube, Alban wird auch frei in Jerusalem laufen in Zukunft. Vielleicht sogar, hoffentlich, den Siedlern irgendwann begegnet sein, die Steine warfen, irgendwann, jenseits irgendeines nächstes Jahr in Jerusalems. Ich hoffe, Sie werden nach einem intensiven, restaurativen Gerechtigkeitsprozess Tee trinken können und an einen neuen Weg gemeinsam gehen können. Auch diesen Männern gehört Jerusalem und sie sollen ein besseres Leben haben und nicht mehr als Terroristen leben. Die Zukunft könnte viel besser sein, könnte viel besser werden. Wir beten und hoffen und handeln dafür. Und mal schauen. Amen.